Läuft. Viele Firmen verabschieden sich von der 40-Stunden-Woche, weil diese nicht mehr zu den Erfordernissen im Unternehmen passt. Es gibt flexiblere Arbeitszeitmodelle. Mit denen lassen sich Probleme wie Fachkräftemangel und schlechte Teamstimmung lösen und die Produktivität steigern. Text: Jelena Altmann, Olivia Samnick und Anna Wilke. Gelesen von Eva Weikert, Lisa Büntemeier und Olivia Samnick. Impulse April 2021.
Es war ein gewagtes Experiment, das die Arbeitswelt nachhaltig verändern sollte. Der walisische Unternehmer Robert Owen kaufte Ende des 18. Jahrhunderts eine Baumwollspinnerei im schottischen New Lanark. Damals war es normal, dass Arbeiter 14 Stunden pro Tag unter heute unvorstellbar harten Bedingungen schufteten. Owen wollte das ändern. Er glaubte, dass Menschen produktiver sind, wenn sie besser behandelt werden, und probierte es aus. Er ließ unter anderem neue Maschinen anschaffen und reduzierte die tägliche Arbeitszeit bei einem höheren Stundenlohn. Seine Vermutung bewahrheitete sich. Die Produktivität und Loyalität der Belegschaft stiegen an. Die erfolgreiche Baumwollspinnerei wurde bekannt. Selbst berühmte Menschen wie Zar Nikolaus I. kamen, um den Vorzeigebetrieb zu besichtigen. Owen war später der Erste, der forderte: 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden Schlaf. Er war quasi der Erfinder des 8-Stunden-Tags, den auch der US-Automobilfabrikant Henry Ford 1914 umsetzte und der in Deutschland 1918 im Gesetz verankert wurde. Nach mehr als 100 Jahren ist der 8-Stunden-Tag immer noch ein gängiges Vollzeitmodell. Was aber nicht heißt, dass es sich hierbei um den perfekten Arbeitsrhythmus handelt. Vielmehr lässt sich aus Owens Geschichte etwas anderes lernen. Er hatte schon damals erkannt, dass Arbeitszeit nicht gleich Arbeitsleistung ist. Und außerdem herausgefunden, dass ein klügeres Arbeitszeitmodell sogar noch andere positive Effekte mit sich bringt. In seinem Fall Mitarbeitermotivation. Eine wichtige Erkenntnis, die auch heute noch Unternehmerinnen und Unternehmern helfen kann. Über Arbeitszeitmodelle lassen sich verschiedene Herausforderungen meistern, erklärt Ulrike Hellert, Arbeitspsychologin und Professorin der FOM-Hochschule Nürnberg, die Firmen bei der Arbeitszeitgestaltung berät. Firmen können damit auch Probleme wie den Fachkräftemangel lösen, das Team motivieren, Kreativität oder den Zusammenhalt fördern. Es gibt viele Gründe, sich mit Arbeitszeitmodellen zu beschäftigen. Auch weil es nicht die eine Lösung für alle Firmen gibt, wie Owen damals mit dem 8-Stunden-Tag dachte. Die gute Nachricht ist, egal aus welcher Branche, jeder Betrieb kann Arbeitszeiten so gestalten und verändern, dass sie zu den Erfordernissen passen. Allerdings sollte man hierfür 3 Dinge wissen bzw. berücksichtigen. Das erste ist, wer sich mit Arbeitszeitmodellen beschäftigen will, sollte erst herausfinden, was die Firma erreichen will. Unternehmer sollten immer vorher ein Ziel formulieren, sagt die Arbeitszeitexpertin Jutta Rump, Professorin am Ludwigshafener Institut für Beschäftigung und Employability. Will ich die Fluktuation senken, meine Arbeitgebermarke stärken, den Kundenservice verbessern oder will ich mehr Innovationen hervorbringen? Wer sein Ziel kennt, der weiß, wann und wie das Team im Einsatz sein muss. Der zweite Punkt ist: Unternehmerinnen und Unternehmer sollten ihr Team in die Planung mit einbeziehen, auch wenn die Interessen von Firma und Angestellten oft nicht übereinstimmen. Heute haben die Menschen mehr das Bedürfnis nach Selbstbestimmtheit und Zeitsouveränität, sagt Rump. Angestellte wollen mitbestimmen, wie viele Stunden am Tag, in der Woche oder im Jahr sie arbeiten, wie viel Urlaub sie brauchen und an welchem Ort sie ihre Aufgaben erledigen möchten. Die Entwicklung eines Arbeitszeitmodells ist immer auch ein Aushandlungsprozess, erklärt Rump. Der dritte Aspekt ist: Flexibilität bedeutet nicht, dass alle jeden Tag kommen und gehen können, wie sie wollen. Es lassen sich Arbeitszeiten über verschiedene Zeiträume regeln. Wer auf die physische Präsenz des Teams angewiesen ist, kann Arbeitszeiten über einen längeren Zeitraum, etwa von einer Woche oder einem Jahr, flexibel gestalten. Wer aber nur auf Erreichbarkeit Wert legt, kann seinem Team in der Wahl des Arbeitsorts entgegenkommen, beispielsweise durch Homeoffice. Unternehmen haben unzählige Möglichkeiten zur Gestaltung. Wer sich ein Lehrbuch über Arbeitszeitmodelle zur Hand nimmt, wird mindestens 10 verschiedene Varianten finden. Zum Beispiel Gleitzeit, Teilzeit, Homeoffice, Lebensarbeitszeitkonten. Diese lassen sich 1:1 umsetzen oder auch wie Bausteine kombinieren. Wir stellen 4 Betriebe vor, die mit eigenen Arbeitszeitmodellen ihre Produktivität steigern, das Betriebsklima verbessern, neue Fachkräfte gewinnen oder das Team zum unternehmerischen Handeln bewegen konnten. Kürzer arbeiten, mehr leisten. Der Hamburger Steuerberater Erich Erichsen will, dass sein 5-köpfiges Team viel Freizeit hat und trotzdem alle anliegenden Aufgaben erledigen kann. Dies hat er mit einem ungewöhnlichen Arbeitszeitmodell gelöst, dem 5-Stunden-Tag. Wie es dem Unternehmer gelingt, dass seine Angestellten produktiver arbeiten. Eine 37-Stunden-Woche ab Freitagmittags Feierabend, alle Brückentage zusätzlich zum vereinbarten Urlaub frei. Im Hamburger Steuerbüro von Erich Erichsen sind seit Gründung 1978 die Arbeitszeiten großzügig geregelt. Diese hatte der Vater des heutigen Inhabers eingeführt. Erichsen Junior hat die Arbeitszeiten mit der Kanzleiübernahme 2007 beibehalten. Doch bald merkte der 46-Jährige, die Regelung passt nicht zu den Bedürfnissen des 5-köpfigen Teams und zur Firma. Erichsen beschloss, das zu ändern. Auslöser war eine Mitarbeiterin, die 2018 ihre Arbeitszeit reduzieren wollte, um mehr Zeit für ihre Familie zu haben. Eine weitere Teilzeitkraft wollte Erichsen nicht einstellen, weil das mehr Aufwand bedeutet hätte. Er überlegte, was wäre, wenn sie in weniger Stunden das gleiche Arbeitspensum schafft? Die Mitarbeiterin probierte es aus und es klappte. Das brachte Erichsen ins Nachdenken. Es zeigt, dass wir Unternehmer oft nicht die Arbeitsleistung, sondern die Arbeitszeit vergüten. Erichsen recherchierte und stieß auf die Geschichte von Lasse Reingans. Der Bielefelder Softwareunternehmer führte Ende 2017 ein ungewöhnliches Arbeitszeitmodell ein und schrieb darüber ein Buch, Die 5-Stunden-Revolution. Der Unternehmer lässt sein Team 5 Stunden pro Tag arbeiten, zahlt ihnen aber ein Gehalt für 8 Stunden. Erichsen war sofort begeistert und sah auch einen Vorteil für sich. Ich will ebenfalls ein ausgewogenes Leben haben, sagt Erichsen. Nur wie kann er verhindern, dass er am Ende für weniger Arbeit das gleiche Geld zahlt? Wie ging die Firma vor? Erichsen stellte Anfang 2019 seinem Team den 5-Stunden-Tag vor, erklärte, dass das Modell nur funktioniert, wenn jeder hocheffizient arbeitet. Jeder sollte zunächst Bücher über Produktivität und den 5-Stunden-Tag lesen, etwa das von Reingans und The One Thing des US-Immobilienunternehmers Gary Keller. Das Team diskutierte freitags im Meeting über die Inhalte. Ich habe laufend gefragt, wo steht ihr? Findet ihr den 5-Stunden-Tag immer noch gut? Sagt Erichsen. Den Angestellten gefiel die Aussicht auf mehr Freizeit. Sie wollten das Vorhaben angehen. Dann wurden gemeinsam Zeitfresser ausfindig gemacht. Hier musste jeder ehrlich sein, erklärt Erichsen. Fußballergebnisse, Familienanrufe, Instagram. Das Team ermittelte, was sie von der Arbeit ablenkte und erstellte daraufhin einen Leitfaden für die Zusammenarbeit. In Zukunft bleibt das Handy ausgeschaltet. Mails werden nur einmal am Tag gecheckt und keine Plaudereien. Das Team legte fest, dass es mittwochs gemeinsam zu Mittag ist, um über Privates sprechen zu können. Auch Aufgaben kamen auf den Prüfstand. Bisher mussten die Fachkräfte Administratives wie den Telefondienst übernehmen, was etwa 15% ihrer Zeit ausmachte. Erichsen beschloss, jemanden stundenweise dafür einzustellen, der weniger kostet. Nach der Vorbereitungszeit von einem Jahr startete der 5-Stunden-Tag im Januar 2020. Das Team fängt in der Regel um 8 Uhr an. Es wird schneller und konzentrierter als bei einem 8-Stunden-Tag gearbeitet, ohne Pause. Allerdings gelingt es nicht jeden Tag, alle anstehenden Aufgaben in dem kurzen Zeitrahmen zu erledigen. Wir müssen ständig schauen, wo wir Prozesse optimieren können, sagt Erichsen. Im Grunde hört das Team nie auf, nach Zeitfressern zu suchen. Selbst Kleinigkeiten wie eine verbesserte Dokumentenablage kann zur Effizienzsteigerung beitragen. Deshalb gibt es jeden Tag ein Stand-up-Meeting von maximal 15 Minuten, um Probleme anzusprechen, für die dann später eine Lösung entwickelt werden kann. Und wie kommt das Team mit dem Arbeitsmodell klar? Erichsens Mitarbeiterin Bettina Brown sagt, anfangs hatte ich Angst, dass ich es nicht schaffe. Doch je länger sie im neuen Modus arbeitete, desto mehr gewöhnte sie sich an das Tempo. Heute macht sie in der Regel um 13 Uhr Feierabend. Ich möchte nicht mehr zurück zu den alten Arbeitszeiten, sagt Brown. Seit sie fast jeden Tag mittags gehen kann, hat sie mehr Zeit für Familie und für Sport. Der 5-Stunden-Tag hat die Firma flexibler gemacht, was sich insbesondere in der Krise gezeigt hat. Kurz nach der Einführung brach die Corona-Pandemie aus. Alle gingen ins Homeoffice. Zudem wurde ein Teammitglied und der Chef wochenkrank. Die übrigen arbeiteten vorübergehend 2 Monate lang mehr als 5 Stunden. Und Erichsen musste keine Überstunden bezahlen, denn laut Vertrag gilt noch die 37-Stunden-Woche. Meinem Team ist klar, dass ich ihnen Freizeit schenke. Deshalb gehen sie auch die Extrameile für mich, sagt er. Auch dann, wenn neue Projekte anstehen. Für mich ist wichtig, dass am Ende der Umsatz und der Ertrag stimmen, sagt Erichsen. 2020 stiegen die Einnahmen um 10% auf 550.000 Euro. Der Gewinn stieg sogar um 15%. Verschiedene Studien wie eine der Hans-Böckler-Stiftung belegen, dass die Produktivität pro Stunde bei kürzeren Arbeitszeiten steigt. Dennoch eignet sich der 5-Stunden-Tag nicht für jede Firma. Sie sollten 2 Voraussetzungen erfüllen. Erstens, die Angestellten müssen es wollen, über Stunden extrem fokussiert zu arbeiten. Nicht jeder kommt mit einer hohen Arbeitsdichte gut zurecht und mancher arbeitet lieber mit mehreren Pausen über den Tag verteilt, erklärt die Arbeitspsychologin Ulrike Hellert von der FOM Hochschule Nürnberg. Zweitens, die Arbeitsprozesse müssen optimierbar sein. Das kann bei standardisierten Abläufen und Routineaufgaben gelingen. In Jobs, bei denen ständig Kreativität gefragt ist, wäre ein 5-Stunden-Tag bei vollem Gehalt ungeeignet. Ideen entstehen nicht auf Knopfdruck, sagt Hellert. Andere Branchen, in denen das Modell eher nicht funktioniert, in Restaurants und Geschäften können Angestellte ebenfalls nicht einfach schneller arbeiten und früher nach Hause gehen. Erich Erichsen hat die Stundenreduzierung nicht in die jeweiligen Arbeitsverträge aufgenommen. Dieses Vorgehen empfiehlt auch Livia Merler, Arbeitsrechtsanwältin und Partnerin der Kanzlei MGP in Berlin. Wird der 5-Stunden-Tag vertraglich festgelegt, handelt es sich um einen klassischen Teilzeitjob. Das heißt, wenn die Arbeit nicht fertig geworden ist und jemand länger als die vertraglich geschuldete Arbeitszeit arbeitet, sind das Überstunden, die ausgeglichen werden müssen, erklärt die Anwältin. Und es ist außerdem kein Rückgang zum alten Arbeitsmodus mit 8 Stunden ohne die Zustimmung der Angestellten möglich.
Immer langes Wochenende. In Sascha Rathjes Zimmerei herrschte bei den Angestellten oft schlechte Stimmung wegen zu vieler Überstunden. Seit er die 4-Tage-Woche eingeführt hat, gibt es das Problem nicht mehr. Außerdem lohnt sich das neue Arbeitszeitmodell für ihn wirtschaftlich. Wie er vorgegangen ist. Freitags ist er nie da, oder doch? Sascha Rathje geht gut gelaunt ans Telefon. Auf die verwunderte Nachfrage antwortet er, in den dunklen Wintermonaten kommen wir schlecht auf unsere Stunden, daher bin ich aktuell freitags im Einsatz. In diesem Februar fiel zentimeterhoher Schnee in Rathjes Heimat, dem schleswig-holsteinischen Wedel. Ein fast außergewöhnliches Wetterphänomen im Norden. Auf den Baustellen ist in diesen Wochen kaum einer der 14 Angestellten der Zimmerei und Dachdeckerei Rathje unterwegs. Doch bald wird es wärmer und heller. Dann arbeitet das Team nur 4 Tage pro Woche. Und angeblich lohnt sich das trotzdem. Wie das funktionieren kann. Welches Problem wird gelöst? Das Team arbeitet seit 2018 mit einer 4-Tage-Woche. Anlass war eine schleichende Veränderung. Die Stimmung war nicht mehr wie früher, erinnert sich Rathje. Vor 20 Jahren hat er die Firma gegründet. Damals sei es normal gewesen, sogar samstags zu arbeiten. In den ersten 10 Jahren war die Bereitschaft für Überstunden eine andere, sagt er. Doch weil manches fertig werden muss, wurden Überstunden Pflicht und die Laune schlechter. Wie ging die Firma vor? Um das Überstundenproblem zu lösen, suchte sich Rathje Hilfe bei einem Berater. Gemeinsam entwickelten sie ein neues Arbeitszeitmodell. Ein Tag weniger arbeiten, dafür 3 Tage frei. Rathje war unsicher und testete das Modell erst einmal selbst. Ich habe einfach angefangen, mit meinen Kindern am Donnerstagabend auf einen Campingplatz an der Ostsee zu fahren und war nicht mehr zu erreichen. Den ganzen Sommer über, erzählt er. Radje war begeistert. Ich hatte viel Zeit nachzudenken und habe gemerkt, wie gut es sich ohne 60-Stunden-Woche lebt. Im Selbstversuch wurde dem Unternehmer klar, Löhne zu erhöhen motiviert irgendwann nicht mehr. Das ist kurz schön, aber schnell wieder vergessen. Der Unternehmer fing an zu kalkulieren. Kann die 4-Tage-Woche für das ganze Team funktionieren? Wie müsste die Arbeit aufgeteilt werden? Er entwickelte eine Lösung und stellte seinen Angestellten die Idee vor. Ich habe das nur als Möglichkeit in den Raum gestellt, sagt Radje. Gemeinsam einigt sich das Team auf einen Testzeitraum. Wie wird das Modell gelebt? 4-Tage-Woche bei der Firma Radje heißt nicht, dass einfach ein Arbeitstag wegfällt. Um den Freitag frei zu haben, wird an den übrigen Tagen länger gearbeitet. Außerdem wurde die Wochenarbeitszeit etwas reduziert. Anstatt 40 Stunden an 5 Tagen arbeiten die Angestellten jetzt 38 Stunden an 4 Tagen. Das heißt 9,5 Stunden pro Tag anstelle von 8. Auch wenn es 2 Wochenstunden weniger sind, bekommen meine Leute nicht weniger Gehalt als vorher, erklärt Radje. Pflicht ist das neue Arbeitszeitmodell nicht. Wenn sich ein Team einigt, auch am Freitag auf die Baustelle zu fahren, ist das möglich. Überstunden, die freitags anfallen, werden ausbezahlt. Welche Vorteile hat es? Das neue Modell war ein Risiko für Radje. Ich war unsicher, wie es von den Kunden aufgenommen wird und ob uns vielleicht Aufträge entgehen, erinnert er sich. Dass Gewinne und Umsätze möglicherweise niedriger ausfallen, nimmt der Unternehmer in Kauf. Ich habe beschlossen, wenn dafür die Stimmung besser ist, dann ist es mir das wert, erzählt Radje. Radjes Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet. Wir waren letzten März schon für das ganze Jahr ausgebucht, erzählt er. Bei den Kunden käme das Arbeitszeitmodell erstaunlich gut an. Wir werden als fortschrittlich wahrgenommen, sagt er. Überstunden sind inzwischen kein Konfliktthema mehr. Auch die Stimmung ist deutlich besser. Alle arbeiten effektiv, ohne dass ich Druck aufbauen muss. Wenn etwas fertig werden muss, dann wird es einfach gemacht, sagt Radje. Das Team habe begonnen, Verantwortung zu übernehmen. Alle wissen, wir müssen die 4 Tage produktiv arbeiten, damit die Firma wirtschaftlich bleibt, sagt er. Das Team sei bemüht, das neue Modell zu erhalten. Egal ob Motorradfahren, Sport oder Zeit für die Familie, jeder im Team nutzt den Freitag unterschiedlich. Aber eins gilt für das ganze Team. Am Montag kommen alle motiviert und gut erholt wieder zurück, sagt Radje. Und auch rechnerisch lohnt es sich, denn die Angestellten fahren nur 4-mal pro Woche zur Baustelle. Wenn 14 Leute Material packen, hinfahren und zurückfahren, kommt einiges zusammen, sagt Radje. Im Durchschnitt beträgt allein die Fahrzeit jeden Tag 50 Minuten. Und auch andere Kosten sind niedriger. So sinkt der Benzinverbrauch ebenfalls um ein Fünftel. Ich hatte nie das Ziel gehabt, mit dem Projekt mehr Geld zu verdienen. Dass es jetzt so gekommen ist, ist natürlich schön, sagt er heute. Für wen eignet es sich? Ob das Modell umsetzbar ist, hängt von den Bedürfnissen des Teams ab. Wer Kinder betreuen muss, wird eher kurze Arbeitstage bevorzugen, sagt Arbeitspsychologin Ulrike Hellert. Zudem kommt es auf den Job an sich an, ob sich eine 4-Tage-Woche eignet. Die Leistung geht nach 8 Stunden Arbeit deutlich runter, sagt Hellert. Für Berufe, in denen sich Beschäftigte extrem konzentrieren müssen, kommt das Modell daher nicht in Frage. Was ist rechtlich zu beachten? Angestellte dürfen bis zu 8 Stunden pro Tag arbeiten. Ausnahmsweise kann die Arbeitszeit auf bis zu 10 Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt 8 Stunden werktäglich nicht überschritten werden. Bei 10 Stunden ist aber Schluss, dann dürfen auch keine Überstunden mehr hinzukommen, erklärt Merler.
Richtig Zeit sparen. Der Kläranlagenhersteller Zahntechnik wollte etwas gegen den Fachkräftemangel tun und hat daher Lebensarbeitszeitkonten eingeführt. Wie bei einem Bankkonto können darauf Stunden angespart und auch wieder abgehoben werden. Warum das nicht nur Vorteile für die Angestellten, sondern auch für die Firma hat. Herbert Zahn klingt ein bisschen stolz, wenn er sagt, im Mittelstand ist unser Arbeitszeitmodell nicht verbreitet. Vielen sei das Modell zu kompliziert. Das gibt's sonst eigentlich nur in Konzernen. Aber mehr klassischer Mittelstand geht fast nicht als in seinem Unternehmen Zahntechnik. Der Kläranlagenhersteller ist inhabergeführt in 2. Generation, hat über 120 Angestellte und beliefert aus dem beschaulichen Arzfeld in der Eifel Kunden in der ganzen Welt. Seit 2000 stieg der Umsatz von rund 1 Million auf 20 Millionen Euro. Mit dem Erfolg bei Zahntechnik entstand aber auch eine Schwierigkeit. Das Unternehmen hat einen hohen Bedarf an qualifizierten Fachkräften. Arzfeld ist nicht gerade Berlin, Hamburg oder München. Also musste Herbert Zahn etwas mehr bieten als Büro-, Obst- und Rückenkurse, um als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Und nicht nur die Suche nach neuen Teammitgliedern war für das Unternehmen enorm wichtig, sondern auch die langfristige Personalbindung. Wir hatten beispielsweise das Problem, dass Angestellte, die ihren Meister machen wollten, ihren Job aufgeben mussten. Oft orientierten sie sich nach der Weiterbildung um und suchten sich eine Anstellung in einem neuen Unternehmen, erklärt Helena Nickels, Personalreferentin bei Zahntechnik. Herbert Zahn war sich sicher, ein neues und flexibles Arbeitszeitmodell muss her. Doch welches Modell ist das Richtige für sein Unternehmen? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, ließ sich Zahntechnik 2017 vom Projekt Zeitreich beraten. Im Rahmen dieses vom Bundesarbeitsministerium geförderten und von Jutta Rump begleiteten Projekts wurden verschiedene Modellbetriebe zum Thema Arbeitszeit und Arbeitsorganisation beraten. Im ersten Schritt wurde der Status quo und die Wünsche der Angestellten ermittelt. In einem Fragebogen wurden Themen abgefragt wie: Welche Arbeitszeitmodelle gibt es im Betrieb? Welche Beschäftigten nutzen welche Modelle? Wo liegen Stärken und Schwächen? Welches Konzept bietet Spielräume für flexible Arbeitszeitregelungen? Wo gibt es Änderungsbedarf? Wo und warum Konflikte? Aufbauend auf diesen Ergebnissen erarbeiteten Teammitglieder aus ganz verschiedenen Abteilungen in mehreren Workshops das neue Konzept. Alle Beschäftigtengruppen in die Entwicklung eines neuen Arbeitszeitmodells mit einzubeziehen, das empfiehlt Zeitreich-Expertin Jutta Rump in solchen Fällen immer. Ich bin Fan von partizipativen Prozessen, sagt sie. Nur so entsteht schließlich eine Lösung für alle Angestellten im Unternehmen. Zu Beginn der Workshops waren wir noch ganz ergebnisoffen, erinnert sich Herbert Zahn. Doch schnell wurde die Richtung klar. Ein Lebensarbeitszeitkonto soll es werden. Denn um einen reibungslosen Ablauf in einem Produktionsbetrieb zu gewährleisten, müssen die Angestellten zur selben Zeit vor Ort sein. Ein unregelmäßiges Kommen und Gehen über den Tag verteilt ist nicht umsetzbar. Eine Flexibilisierung über Monate oder Jahre hinweg hat hingegen zahlreiche Vorteile. Am 1. Januar 2018 war es dann endlich soweit. Das Lebensarbeitszeitkonto wurde bei Zahntechnik eingeführt. Auf diesem Konto können die Angestellten Zeit ansparen und auch wieder abheben, ähnlich wie bei einem Sparbuch. Dazu protokollieren alle Beschäftigten ihre Arbeitszeiten in einem digitalen Zeiterfassungssystem. Am Ende jeden Monats werden die Überstunden auf das Lebensarbeitszeitkonto gutgeschrieben. Neben Überstunden können auch Urlaubstage gesammelt werden. Der gesetzliche Jahresurlaub muss natürlich genommen werden, aber wir gewähren mehr als die 20 vorgeschriebenen Tage und wer die nicht nutzt, kann sie einzahlen, erklärt Herbert Zahn. Alle Urlaubstage, die am 31. März des Folgejahres noch offen sind, werden wie die Überstunden automatisch auf das Langzeitkonto gebucht. Zudem können auch Gehaltsbestandteile angespart werden. Das bedeutet, dass jeden Monat etwas weniger Gehalt ausgezahlt und stattdessen auf das Konto eingezahlt wird. Auch Weihnachts- und Urlaubsgeld können gespart werden. Wann immer nötig, kann die angesammelte Zeit vom Konto wieder abgehoben werden, beispielsweise für eine Fortbildung, ein Sabbatical oder den Vorruhestand. Für die Vorankündigung haben wir ein Verhältnis von 2:1 festgelegt. Wenn jemand 3 Monate in die Freistellung geht, muss er das 6 Monate vorher ankündigen, erklärt Nickels. Das Stundenguthaben auf dem Zeitkonto kann auch genutzt werden, um vorübergehend die wöchentliche Stundenzahl zu reduzieren. Wenn jemand beispielsweise eine Zeit lang Familienangehörige pflegen oder Kinder betreuen möchte, erläutert die Personalreferentin. Bei Zahntechnik gibt es keinen Zwang, das Modell zu nutzen. Inzwischen haben aber rund 30% der Angestellten ein Konto eingerichtet. Bisher wurden die Auszeiten vor allem für Meisterfortbildungen genutzt. Die Aussicht auf einen frühen Ruhestand oder ein Sabbatical hat einen positiven Einfluss im Recruiting und bindet Fachkräfte langfristig. Doch Firmen, die ein Lebensarbeitszeitkonto einführen, haben noch mehr Vorteile. Durch den eigenverantwortlichen Umgang mit der Arbeitszeit je nach Lebensphase werden auch Belastungen verringert. So kann beispielsweise eine zwischenzeitliche Auszeit vor Burnout schützen und die Leistungsfähigkeit erhalten. Ein flexibles Arbeitszeitmodell gibt Beschäftigten viel Gestaltungsspielraum. Längere Reisen, interessante Fortbildung, Familienplanung, private Pläne und Job müssen sich nicht mehr automatisch im Weg stehen. Zudem lassen sich mit Lebensarbeitszeitkonten auch Steuern und Sozialabgaben sparen. Denn die werden erst bei der Auszahlung des Wertguthabens fällig. Das Guthaben wird außerdem verzinst. Lebensarbeitszeitkonten eignen sich grundsätzlich für alle Unternehmen. Auch Herbert Zahn sieht keine Nachteile in seinem Modell. Allerdings sei der Aufwand vorab ziemlich hoch. Rund ein halbes Jahr arbeitete das Zahn-Team an dem Modell. In dieser Zeit wurden 6 Workshops von den Beraterinnen und Beratern des Zeitreich-Projekts geleitet. Unternehmen, die sich eine externe Beratung leisten wollen, müssen mit Tagessätzen im 3- oder sogar 4-stelligen Bereich rechnen. Vor allem das Verfassen der Betriebsordnung war sehr zeitaufwendig. Darin steht zum Beispiel sehr detailliert, wie genau ein- und ausgezahlt werden kann, erklärt Herbert Zahn. Aber auch, was mit dem Konto bei einer Kündigung oder langer Krankheit passiert. Auch andere mögliche Problemsituationen wurden in der Betriebsordnung vorab festgehalten. Für den Fall eines Konflikts, weil beispielsweise betriebliche Gründe gegen eine Auszeit sprechen, wurde eine sogenannte Clearingstelle eingeführt. Diese aus mehreren Teammitgliedern und der Geschäftsführung bestehende Gruppe bemüht sich um eine einvernehmliche Klärung. Das war bisher zum Glück nicht nötig, sagt der Unternehmer. Aufgrund des hohen bürokratischen Aufwands sind Lebensarbeitszeitkonten bisher vor allem in sehr großen Unternehmen und Konzernen verbreitet. Auch bei Angestellten kommen Lebensarbeitszeitkonten oft gut an. Dieses Modell finden vor allem Menschen gut, die schon an ihre Rente denken und die Zeit sparen wollen, um früher in den Ruhestand zu gehen. Wer aber auch junge Leute für das Modell begeistern will, sollte verschiedene Optionen anbieten, sagt Arbeitspsychologin Ulrike Hellert. Zum Beispiel, dass Fachkräfte auch Sabbatical machen können. Denkbar ist auch, dass Mitarbeiter sich die angesparten Stunden bei Bedarf auch kurzfristig auszahlen lassen können. Mit einem Lebensarbeitszeitkonto, das sich flexibel nutzen lässt, können Firmen ihre Attraktivität als Arbeitgeber deutlich steigern, sagt Hellert. Das Flex-2-Gesetz legt den Rahmen für Lebensarbeitszeitkonten fest. Darin steht unter anderem, dass solche Konten in Geld geführt werden müssen. Das bedeutet, der Wert der einbezahlten Stunden oder Urlaubstage wird umgerechnet, erklärt Anwältin Livia Merler. Zudem muss das angesparte Guthaben bei Insolvenz abgesichert sein. In mittelständischen Unternehmen funktioniert das oft mithilfe eines externen Anbieters, beispielsweise durch eine Versicherung, Bank oder Investmentfondsgesellschaft. Inzwischen gibt es zahlreiche unterschiedliche Angebote am Markt. Das Wertkonto ist dann auch bei Kurzarbeit geschützt. Zahntechnik ließ sich von der Hausbank beraten und entschied sich schließlich für einen großen deutschen Versicherer. Dort wurden Depotkonten für die Angestellten eingerichtet, auf das die gesparten Stunden eingezahlt werden.
Freie Wahl bei den Arbeitszeiten. Die Berliner Kommunikationsberatungsagentur WIGWAM ist ein ungewöhnliches Unternehmen. Es wurde 2016 von einer GmbH in eine Genossenschaft umgewandelt. Genossenschaftsmitglieder sind die Angestellten. Sie sind am Unternehmenserfolg beteiligt. Wir sind quasi Arbeitnehmer und Arbeitgeber zugleich, erklärt Vera Stein, die im Betrieb für die Webkonzeption und Kommunikation zuständig ist und den Wandel begleitet hat. Die 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können selbst ihr eigenes Arbeitszeitmodell gestalten und bei Bedarf ändern. Eine komplexe Aufgabe, bei der verschiedene Interessen zu berücksichtigen sind. Welches Problem wird gelöst? Bei WIGWAM sollen die Teammitglieder bei strategischen Entscheidungen mitdiskutieren und unternehmerisch handeln. Sie sind unter anderem dafür verantwortlich, dass für Projekte genug Leute im Einsatz sind, keine Deadlines gerissen werden und immer jemand für die Kunden erreichbar ist. Solche Unternehmensinteressen lassen sich nicht immer mit privaten Bedürfnissen, etwa mehr Zeit für die Familie, das Hobby oder Weiterbildung, vereinbaren. WIGWAM will das Problem lösen, indem die Teammitglieder bei der Arbeitszeitgestaltung mitentscheiden und selbst dafür sorgen können, eventuelle Interessenskonflikte auszutarieren. Wie ging die Firma vor? Bei Wigwam gibt es schon seit der Unternehmensgründung 2009 flexible Arbeitszeiten. Eigentlich haben wir schon von Anfang an sehr eigenverantwortlich gearbeitet, erklärt Stein. Nicht die Chefs, sondern die Kolleginnen und Kollegen verhandeln miteinander, ob jemand auf 20 Stunden Arbeitszeit reduzieren oder auf 35 Stunden erhöhen oder auch für längere Zeit ein Sabbatical einlegen darf. Damit das funktioniert, sind klare Regeln essentiell. Einmal im Monat trifft sich das gesamte Team, um diese zu diskutieren und bei Bedarf weiterzuentwickeln. Am Ende soll allen klar sein, wie hoch darf die maximale Arbeitszeit pro Woche sein? Wer wird darüber informiert, wenn eine Kollegin ihre Arbeitszeit reduzieren oder eine längere Auszeit nehmen will? Wie weit im Voraus muss ein Mitarbeiter Arbeitszeitwünsche kommunizieren? Wann muss ich in der Firma anwesend sein? Wer genehmigt die veränderten Arbeitszeiten und wer entscheidet bei Konflikten? Wie wird das Modell gelebt? Bei Wigwam hat inzwischen fast jeder sein eigenes Arbeitszeitmodell. Wie viele Stunden jemand in der Woche, im Monat oder im Jahr leisten will, ist ganz unterschiedlich. In der Agentur kann maximal 38,5 Stunden pro Woche gearbeitet werden. Im Durchschnitt sind die Angestellten 3,8 Tage pro Woche im Einsatz. Manche arbeiten nur 2,5 Tage, andere an 5 Tagen in der Woche, erklärt Stein die verschiedenen Modelle, die sich auch mal ändern können. Das heißt aber nicht, dass alle spontan dann arbeiten können, wann sie wollen. Alle Angestellten sollen während ihrer Arbeitstage zwischen 10 und 16 Uhr erreichbar sein. Nach Absprache sind Ausnahmen möglich. So verlegen manche ab und zu die Arbeitszeit in die Nacht. Die meisten arbeiten allerdings ziemlich normal, von morgens bis nachmittags. Wann wer im Einsatz ist, muss jeder im Teamkalender eintragen. Zudem wird bei Wigwam das Projektmanagement-Tool Trello genutzt. Hier sind die einzelnen Projekte und Zuständigkeiten aufgelistet. Alle sehen auf einen Blick, wer für längere Zeit ausfällt, also im Urlaub, Elternzeit oder Sabbatical ist. Und wenn jemand die Arbeitszeit ändern will, wer etwa den nächsten Monat weniger arbeiten will, überlegt, ob das zu den Deadlines passt und bespricht es dann mit seinem jeweiligen Projektteam. Erst dann wird der Wunsch dem Vorstand vorgetragen, der darüber entscheidet. Zuständig für Personalfragen im Vorstand ist unter anderem Robinson Meinecke. Er hat die Auftragslage und Personalbudgets im Blick. Konflikte gab es laut Meinecke mit dieser Regelung bislang nicht, da Änderungen vorab gut durchdacht werden und das Team Engpässe eigenständig aufhängt. Ist gerade etwa mehr zu tun oder muss eine Deadline eingehalten werden, passen die Beschäftigten die Arbeitszeit auch mal an und gleichen die Überstunden später aus. Für Urlaube gilt als Faustregel, etwa dreimal so lang wie die Auszeit dauern soll, muss diese vorher angekündigt werden. Langfristige Änderungen brauchen mehr Vorlauf. Wer ein Sabbatical plant, vermerkt diesen Wunsch in Trello. Alle Wünsche werden dann in einem Meeting mit dem gesamten Wigwam-Team besprochen. Was sagen die Kunden zu unterschiedlichen Arbeitszeiten? Wigwam nutzt einen simplen Trick. In unseren E-Mail-Signaturen stehen unsere Arbeitszeiten, sagt Stein. Wer einen Auftrag an Wigwam vergibt, wird direkt über die Arbeitszeitenregelung aufgeklärt. Welche Vorteile hat es? Da das Team über Arbeitszeiten und Auszeiten gemeinsam entscheidet und nicht nur die Vorgesetzten, bleiben böse Überraschungen, weil etwa eine Kollegin plötzlich in den Urlaub verschwindet, aus. Das entlastet auch den Vorstand, der sich nicht mit jedem Arbeitszeitwunsch und eventuell entstandenen Personallücken allein beschäftigen muss. Wigwams Vorgehen stärkt auch die Mitarbeiterbindung. Stein sieht sich selbst als bestes Beispiel dafür. Als junge Mutter wollte sie die Teilzeitfalle meiden, bei der etwa Mütter nach der Elternzeit erst einmal in Teilzeit arbeiten und schwer in eine Vollzeitanstellung zurückkehren können. Bei Wigwam kann ich das vermeiden, schwärmt sie. Nach der Geburt ist sie erstmal mit 2 Tagen pro Woche eingestiegen, im Wissen, dass sie ihre Arbeitszeit weiter aufstocken oder reduzieren kann. Für wen eignet es sich? Ob das Modell funktioniert, ist eine Frage der Arbeitsorganisation. Es eignet sich deshalb eher in Firmen, die ihre Auftragslage langfristig gut planen können oder eine gleichbleibende Auslastung haben, wie etwa bei Altenpflegediensten. Schwankt die Auftragslage konjunkturell oder ist der Arbeitsaufwand langfristig schlecht planbar, ist das Modell schwierig umzusetzen. Da kann es schnell passieren, dass alle Fachkräfte gebraucht werden, aber nur 50% der Belegschaft im Einsatz sind, erklärt die Nürnberger Hochschulprofessorin und Arbeitspsychologin Ulrike Hellert. Zudem sollen Firmen Vorkehrungen treffen, falls viele Angestellte etwa krankheitsbedingt kurzfristig ausfallen. Was ist rechtlich zu beachten? Wenn Beschäftigte Arbeitszeiten aufstocken oder reduzieren, muss das vertraglich neu festgehalten werden. Auch befristete Änderungen eines Arbeitsvertrages sind möglich, erklärt Anwältin Livia Merler. Und veränderte Arbeitstage und Zeiten können Auswirkungen auf Pausen und Anzahl der Urlaubstage haben. Im Folgenden hören Sie, wie auch Sie ein Arbeitszeitmodell finden, das zu Ihrem Unternehmen passt.
In 9 Schritten zum passenden Arbeitszeitmodell. Wer Veränderungen im Unternehmen plant, sollte die Menschen mitnehmen, die davon betroffen sind. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat einen 9-Schritte-Plan entwickelt, mit dem Unternehmen das Team einbinden können, wenn sie ein neues Arbeitszeitmodell einführen wollen. Schritt 1. Auftaktgespräche führen. Zunächst sollten Sie mit Ihren Beschäftigten sprechen. Diskutieren Sie das aktuelle Arbeitszeitmodell mit den Angestellten. Was leistet es? Bietet es genug Freiraum? Passt es zu den Erfordernissen des Betriebs? Sie können in diesem Schritt auch eine Mitarbeiterbefragung durchführen. Schritt 2. Plan erarbeiten. Richten Sie eine Arbeitsgruppe ein, die das Projekt inhaltlich und organisatorisch leitet. Die Gruppe sollte einen festen Zeitplan für die folgenden 7 Schritte festlegen. Schritt 3. Informationen sammeln. Im 3. Schritt geht es darum, alle nötigen Informationen zusammenzutragen. Welche Alternativen zum bestehenden Arbeitsmodell, etwa zum 8-Stunden-Tag oder 5-Tage-Woche, gibt es überhaupt? Dabei können etwa Informationsveranstaltungen, externe Fachleute oder Broschüren helfen. Klären Sie vor allem folgende Fragen. Was sagt das Arbeitszeitgesetz? Welche Flexibilisierung bei den Arbeitszeiten ist überhaupt möglich? Gelten für Ihre Firma Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen? Wie lässt sich Arbeitszeit möglichst sozial- und gesundheitsverträglich gestalten? Was ist zu beachten, was auf jeden Fall zu vermeiden? Welche Möglichkeiten bieten verschiedene Arbeitszeitmodelle und wie wirken sie sich aus? Welche Best-Practice-Beispiele gibt es? Schritt 4. Projektplan erstellen. Im 4. Schritt wird der Projektplan erstellt. Darin werden die gesundheitlichen, sozialen und betriebswirtschaftlichen Anforderungen an das neue Arbeitszeitmodell sowie die Ziele des Projektes festgelegt. Berücksichtigen Sie dabei folgende Aspekte. Welche Bedürfnisse hat das Team? Etwa Zeit für die Familie, keine körperlich schweren Arbeiten über viele Stunden? Brauchen Sie womöglich neues Personal? Wie müsste der Kundenservice umgestaltet werden? Sollte die Firma etwa zu einer bestimmten Zeit erreichbar sein? Schritt 5. Arbeitszeitmodelle auswählen. Die Arbeitsgruppe wählt nun mögliche Arbeitszeitmodelle aus und gleicht diese mit den Unternehmenszielen und der Sollsituation ab. Die Arbeitszeitmodelle, die übrig bleiben, werden der restlichen Belegschaft vorgestellt, diskutiert und gegebenenfalls nachgebessert. Gehen Sie mit einer eher geringen Zahl von möglichen Modellen zum nächsten Schritt über, der Testphase. Schritt 6. Modell testen. In der Testphase wird das favorisierte Modell in einigen Abteilungen oder zeitlich befristet eingeführt. Die Beteiligten sollten sich schon während der Testphase über Erfahrungen, Probleme und Vorteile austauschen. Die Arbeitsgruppe dokumentiert die Ergebnisse. Was klappt gut, was funktioniert nicht? Was sind die Gründe dafür und was lässt sich verbessern? Damit die Ergebnisse nicht verfälscht werden, sollten Sie das Modell nicht zwischendurch verändern. Schritt 7. Verbesserungen entwickeln. Im vorherigen Schritt haben Sie wahrscheinlich die offensichtlichen Defizite des Arbeitszeitmodells entdeckt. Vielleicht hatten die Beteiligten währenddessen auch schon Verbesserungsideen. Überlegen Sie gemeinsam mit der Projektgruppe, welche Verbesserungen außerdem notwendig sind, beispielsweise Qualifizierungsmaßnahmen. So könnten Angestellte vielleicht Hilfe mit der neuen Zeiterfassungssoftware benötigen. Schritt 8. Arbeitszeitmodell bewerten. Nun wertet die Arbeitsgruppe alle Rückmeldungen aus. Das kann in einem Gruppenworkshop passieren, Sie können aber auch einen Fragebogen ausfüllen lassen. Auf einer Skala von 1 bis 5 könnte Ihr Team folgende Aussagen bewerten. Erstens, ich habe ausreichend Erholung zwischen meinen Arbeitstagen. Zweitens, ich weiß frühzeitig, wenn ich frei habe und kann meine Freizeit planen. Drittens, ich kann frei nehmen, wenn ich wichtige private Termine habe. Viertens, ich kann meinen Urlaub rechtzeitig planen und buchen. Fünftens, ich kann Beruf und Privatleben gut vereinbaren. Schritt 9. Entscheidung treffen. Jetzt müssen Sie gemeinsam mit Ihrem Team eine Entscheidung treffen. Bleibt das alte Arbeitszeitmodell oder wird das neue eingeführt? Vielleicht ist das neue Modell an sich gut, aber muss noch etwas verbessert werden. Dann geht die Arbeitsgruppe zu Schritt 6 zurück und wiederholt den Prozess.
Wie führe ich mit mehr Konsequenz? Impulse-Chefredakteurin Nicole Basel spricht in ihrer Kolumne Führungsfragen über die Herausforderungen mit ihrem Team und die Lektionen. Impulse April 2021.
Vor einigen Tagen sprachen wir in der Impulse-Redaktion mal wieder über Deadlines. Es gibt in meinem Team Leute, die halten sich wie ein Uhrwerk an jeden Termin. Und wenn sie mal etwas nicht pünktlich schaffen, sagen sie frühzeitig Bescheid. Andere nehmen es mit Abmachungen locker, liefern ihre Artikel 2 Tage später ab als vereinbart. Die, die immer pünktlich liefern, ärgert das. Nach dem Motto, ich stresse mich, um alles rechtzeitig zu schaffen, aber wenn man später abgibt, hat das keine Konsequenzen. Der Wink mit dem Zaunfall ging in meine Richtung. Sorge dafür, dass sich alle an die Regeln halten. Sei doch mal konsequent. Konsequent sein. Total wichtig und total schwierig. Klar ist, wenn man Fehlverhalten akzeptiert, wenn man hinnimmt, dass Projekte versanden, Beschlüsse nicht umgesetzt oder Liefertermine gerissen werden, dann ist das fatal fürs Unternehmen. Doch ich höre auch von anderen Führungskräften, dass sie sich mit ihrem Team immer wieder Regeln setzen. Alle Meetings starten pünktlich, alle Beschlüsse werden protokolliert, alle Werkzeuge kommen abends an ihren Platz, alle halten sich an den Projektplan. Und dann ist nach ein paar Wochen doch wieder alles wie zuvor. Was tun? Wie führt man konsequent? Die schlechte Nachricht, man muss bei sich selbst anfangen. Nützt ja nichts, denn als Führungskräfte werden wir genau beobachtet. Wenn ich zu spät komme, nach dem Motto, tut mir leid, hatte noch ein wichtiges Telefonat, dann sende ich meinem Team eine Botschaft. Nicole findet es okay, zu spät zu kommen, wenn man noch ein wichtiges Telefonat hat. Wer Konsequenz fordert, muss konsequent mit sich selbst sein. Die gute Nachricht, konsequent zu führen, ist Übungssache. Ein wichtiger erster Schritt, den mir mein Schwiegervater, er ist seit fast 50 Jahren Unternehmer, mit auf den Weg gegeben hat. Wenn du mit einem Mitarbeiter vereinbart hast, was er tun soll, dann schau dir sein Ergebnis an. Wenn du das nicht tust, signalisierst du, dass dir die Sache egal ist. Dem Mitarbeiter sei dann nicht zu verübeln, wenn er die Aufgabe ebenfalls nicht mehr ernst nähme. Eine wichtige zweite Regel, an die mich eine meiner Kolleginnen gerne erinnert, wenn nichts passiert, passiert nichts. Das heißt, wenn Aufgaben nicht erledigt werden und das keine Konsequenzen hat, wenn also nichts passiert, wenn nichts passiert, dann wird auch weiterhin nichts geschehen. Es gilt also, wenn sich Teammitglieder nicht an Vereinbarungen halten, muss man als Führungskraft reagieren. Das kann mit einem klaren Wort anfangen und bei einer Abmahnung enden. Vielen Führungskräften widerstrebt das. Sie möchten nicht autoritär wirken. Doch es hilft, sich eins vor Augen zu führen. Die Folgen, die es hat, wenn man jahrelang bei Fehlverhalten einfach wegschaut, sind viel schlimmer als einige Male eine klare Ansage zu machen.
Die 17. Generation. Ende der 1970er stand das älteste deutsche Familienunternehmen nach fast 500 Jahren vor dem Aus. Heute floriert die Coating Company wieder. Zu verdanken ist das Firmenchef Paul Niederstein und dem Bundeskartellamt. Text Katja Scherer. Gelesen von Heike Burmeister und Olivia Samnick. Impulse April 2021.
Und jetzt kommt das Besondere, sagt Paul Niederstein. Er schaut in eine große Wanne mit 450 Grad heißem Zink und beobachtet, wie seine Mitarbeiter ein tonnenschweres Stahlteil in das Zinkbad herablassen. Es zischt und dampft, vereinzelt steigen silberne Blasen an die Oberfläche. Die oberste Schicht des Stahls reagiert mit dem Zink, dadurch wird der Stahl für Generationen haltbar, sagt Niederstein. Diese Nachhaltigkeit ist der Kern unseres Produkts und unseres gesamten Unternehmens. Der 46-Jährige steht Anfang Februar 2021 in einer seiner Verzinkereien in Kreuztal bei Siegen. Es ist ein sonniger Tag in einem sonst sehr feuchten Monat und auf dem Hallenboden haben sich Pfützen gebildet. Mit seinen eleganten Lederschuhen trägt Paul Niederstein nicht gerade das beste Schuhwerk für einen Fabrikrundgang. Doch das hält ihn nicht davon ab, in aller Ruhe durch die Hallen zu führen und jedes Detail des Verzinkens zu erklären. Pro Jahr verzinkt sein Unternehmen rund 450.000 Tonnen Stahl. Das entspricht ungefähr dem Gewicht von 6.000 Mittelstreckenflugzeugen. Die Arbeit an der Traverse zum Beispiel ist schwierig, sagt er, und zeigt auf einen riesigen Querträger, an dem die Mitarbeiter die Stahlteile aufhängen und dann mit einem Kran durch die Halle fahren. Steuert man den Kran zu ruckartig, geraten die Stahlteile ins Schwingen und knallen gegeneinander. Und das ist bei mehreren Tonnen schwerer Teile nicht ungefährlich, sagt Niederstein. Die Abläufe in der Produktion kann es auch behindern. Die Dinge am Laufen halten. Darin hat seine Familie Expertise. The Coating Company gilt mit inzwischen über 500 Jahren Firmengeschichte als ältestes Familienunternehmen Deutschlands. Es hat politische Umbrüche, die große Pest, die spanische Grippe, zwei Weltkriege und nun die Corona-Krise erlebt und bislang alle Krisen gemeistert. Einen einzelnen Grund dafür gäbe es nicht, sagt Niederstein, der die Firmengeschichte derzeit von einem Historiker aufarbeiten lässt. Das Geheimnis ist eher eine Mischung aus guten politischen Beziehungen in der Vergangenheit, einem festen christlichen Glauben und einem engen Familienzusammenhalt. Lange sei die Tradition der Firma für ihn nicht wichtig gewesen, erzählt er. Aber inzwischen ist mir klar geworden, wie viel Geschichte und Kultur bei uns hinter den nackten Zahlen steckt. Begründet hat diese Geschichte Heilmann Dresseler, Niedersteins Urgroßvater. Dieser wurde im Jahr 1502 erstmals urkundlich als Meister der Stahlschmiedezunft erwähnt. Schon er hatte es dank seines Meistertitels also weit gebracht in seiner Branche. Eine Generation später besaß die Familie durch eine gute Heirat zudem eine Schmelzhütte und ein Hammerwerk. Sie war nun in der Lage, Stahl nicht nur zu verarbeiten, sondern auch herzustellen. Das war in der damaligen Zeit etwas ganz Besonderes, betont der Historiker Peter Fitt, der für Paul Niederstein die Familiengeschichte erforscht. Die nächste Generation, die Dresselers, erwarb Anteile an einer Eisengrube. Dadurch konnte sie Roheisen fördern und beherrschte die gesamte Produktionskette. Der Grundstein für einen jahrhundertelangen Wohlstand war gelegt. Manche der nachfolgenden Generationen vermehrten das Vermögen der Familie, andere verwalteten es nur. Ein Nachfolger, der alles herunterwirtschaftete, war aber nie dabei. Ein großes Glück für die Familie. Die Dreslers, die Schreibweise des Namens, veränderte sich im Laufe der Zeit von Dresseler zu Dresler, waren weitsichtig genug, um wichtige Entwicklungen im Markt früh zu erkennen, aber nicht zu draufgängerisch, um sich zu übernehmen. Man orientierte sich an christlich-konservativen Werten, an solider Buchführung und bedachten Investitionen. Darüber hinaus pflegte man enge Beziehungen zum Fürstenhaus. Viele der Dreslers waren sogar selbst politisch aktiv, zum Beispiel als Bürgermeister in Siegen oder später in der Kaiserzeit als Mitglied im Reichstag. Das hat sicherlich bei dem einen oder anderen Auftrag geholfen, sagt Historiker Fitt. Eine weitere Blütezeit erlebte das Familienunternehmen durch die Industrialisierung. Zeitweise stiegen die Dreslers zusätzlich in die Textilfertigung ein und erwirtschafteten gute Gewinne. Mitte des 19. Jahrhunderts konzentrierte sich die Familie wieder auf ihr Hauptgeschäft, Eisen und inzwischen auch Stahl. Im Jahr 1884 übernahmen die Dreslers ihre erste Verzinkerei und legten damit den Grundstein für die spätere Siegener Aktiengesellschaft SAG, einen der zeitweise größten Arbeitgeber im Siegerland. Oft übernahm damals der älteste Sohn die Nachfolge, manchmal der fähigste und motivierteste. Einer festen Strategie unterlag die Nachfolgeregelung Fitts Forschungen zufolge aber nicht. Ob es in den frühen Jahren im 16. oder 17. Jahrhundert Intrigen oder Machtkämpfe um die Nachfolge gab, ist nicht dokumentiert. In der jüngeren Vergangenheit sind Rückschläge dagegen bekannt. Im Jahr 1920 musste die Familie einen bedeutenden Teil ihrer Stahlwerke verkaufen, weil sie nötige Investitionen nicht stemmen konnte. Im Zweiten Weltkrieg starben drei potenzielle Nachfolger der Dreslers an der Front. 1945 ging das Unternehmen daher auf die eingeheiratete Familienlinie Niederstein über, auf Paul Niedersteins Großvater also. So kam auch der Namenswechsel der Geschäftsführer von Dresler zu Niederstein zustande. Wie aus Briefen und Tagebuchaufzeichnungen hervorgehe, habe die Familie Hitlers Regime eher distanziert gegenübergestanden, sagt der Historiker Peter Fitt. Vom Geschäft mit dem Krieg profitierte das Unternehmen aber. Den Niedersteins wurden mehrere hundert Zwangsarbeiter zugeteilt. Die stellten unter anderem U-Boot-Bauteile für die Marine und Material für den Ausbau von Bunkern her. Auch der Wiederaufbau nach dem Krieg brachte der SAG noch gute Gewinne. Doch nach und nach entstanden Probleme. Der Anlagenbau machte Verluste. Mit der Zeit sei die Firma zu einem Gemischtwarenladen verkommen, sagt Niederstein. Notwendige Sparmaßnahmen wurden zu spät angegangen. Immer mehr Anteilseigner der inzwischen weltverzweigten Familie wollten ihre Aktien loswerden. 1978 entschieden sie, die SAG an den Dortmunder Stahlkonzern Hösch zu verkaufen, vollständig. Viele Familienmitglieder hatten zu diesem Zeitpunkt als Gesellschafter in der Firma Mitsprache. Paul Niedersteins Großvater und sein Vater waren allerdings die einzigen, die aktiv im Vorstand der Firma arbeiteten. Sie kämpften dafür, zumindest die gut laufenden Verzinkereien der SAG zu behalten. Doch vergeblich. Sie wurden überstimmt. Über 450 Jahre Firmengeschichte standen vor dem Aus. Für seinen Vater sei das eine dramatische Erfahrung gewesen, sagt Paul Niederstein. Ich war damals erst 4 Jahre alt, aber ich erinnere mich an einen Stimmungswechsel zu Hause. Auch später habe sein Vater die Erinnerung an den Vorfall nie ganz abschütteln können. Doch ein glücklicher Umstand verhinderte, dass das Familienerbe komplett verloren ging. Das Bundeskartellamt griff ein. Anders als erwartet durfte die Hösch AG aus Wettbewerbsgründen nur 4 der insgesamt 5 SAG-Verzinkereien übernehmen. Spontan fassten Niedersteins Vater und sein Großvater neuen Mut und entschlossen sich, die letzte Verzinkerei auf eigenes Risiko zu behalten. Rückblickend sei das ein absoluter Glücksfall gewesen, sagt Niederstein. Nur dadurch konnten wir danach neu durchstarten. Noch 50 von ehemals 3000 Mitarbeitern waren übrig. Vom Umsatz her hatte sich das Familienunternehmen von 500 auf 5 Millionen Mark verzwergt. Aber immerhin, es blieb erhalten. Niedersteins Vater und seinem Großvater gelang es, den Betrieb langsam wieder aufzubauen. 18 eigene Verzinkereien, 11 Beteiligungen und 4 Verkaufsgesellschaften in 7 Ländern. Das ist The Coating Company heute. Vor allem seit Paul Niedersteins Eintritt im Jahr 2004 ist das Unternehmen wieder kräftig gewachsen. Dass er es fortführen will, hat Niederstein bereits als Jugendlicher beschlossen. Nicht wegen der Tradition oder weil er sich verpflichtet gefühlt habe, sagt er, sondern wegen der Freiheiten, die ihm das Unternehmerdasein bietet. Als Kind wollte er zuerst Theologe werden, um etwas für die Gesellschaft zu tun, dann Meeresbiologe, um viel reisen zu können. Irgendwann habe ich gemerkt, als Unternehmer kann ich ein gutes Leben mit vielen Reisen und materiellem Wohlstand haben und trotzdem sozial aktiv sein. Die ein oder andere Weiche stellte sein Vater dennoch. Als Schüler besuchte Niederstein zeitweise ein US-Internat. Ihm gefiel es gut, er träumte von einem Highschool-Abschluss und einem Studium in den Staaten. Sein Vater sagte, er solle lieber Abitur machen. Er ahnte wohl, wenn ich in den USA studiere, komme ich nicht wieder. Als er nach seinem BWL-Studium in der Energiebranche aufstieg, rief sein Vater ihn an und sagte, er brauche ihn nun in der Firma. Der Grund dafür war eher fadenscheinig, sagt Niederstein, belustigt und nicht verärgert. Sein Vater behauptete damals, dass ein Mitarbeiter aus dem Führungskreis aussteigen wolle. Der Sohn sollte einspringen. Später stellte sich heraus, dass der Kollege gar nicht vorhatte, das Unternehmen zu verlassen. Bei allem, was er erzählt, wirkt Paul Niederstein gut gelaunt und schwungvoll. Und das, obwohl seine Nachfolge trotz 16 Generationen Übung seiner Vorfahren kein Selbstläufer war. Als er in die Firma einstieg, gab es zu viele zu teure Angestellte. Sein Vater hatte zuvor gemeinsam mit einem britischen Metallverarbeiter weitere Verzinkereien von der Hösch AG zurückgekauft. Dabei hatte er 1:1 die Personalverträge übernommen. Diese Gehälter und Löhne auf Konzernniveau konnten wir uns als Mittelständler aber nicht leisten, sagt Niederstein. Er setzte ein Sparprogramm durch, baute rund 250 Stellen ab und nutzte Werkverträge und Leiharbeiter für flexiblere Strukturen. Das war natürlich nicht schön, aber anders waren wir einfach nicht wettbewerbsfähig. Konsequent auch unangenehme Entscheidungen durchziehen, das zeichne Paul Niederstein als Unternehmer aus, sagt Sören Filipczak. Er arbeitet als Geschäftsführer der Gelsenkirchener Stahlfirma Bepro und begleitet Niederstein seit rund 10 Jahren als enger Geschäftspartner. Eine grundsolide Person sei Niederstein, sagt er. Jemand, der verlässlich sei, wenn nötig auch mal Klartext rede und ein gutes Gespür für Mitarbeiter habe. Niederstein selbst beschreibt sich als Bauchmensch. Anders als mein Vater, der war Kopfmensch. Und obwohl sich Vater und Sohn bemühten, ihre Aufgaben im Unternehmen zu trennen und persönlich ein gutes Verhältnis hatten, führte das immer wieder zu Konflikten. Im Jahr 2011 sprach sich Paul Niederstein dafür aus, den Marktführer in der Feuerverzinkung in den Niederlanden zu übernehmen. Sein Vater war gegen den Deal, zu unberechenbar erschienen ihm die Folgen. Paul Niederstein setzte sich durch, doch der Streit spitzte sich so sehr zu, dass er kurz darauf mit der Kündigung drohte. »Ich weiß allerdings nicht, ob ich das durchgezogen hätte«, sagt er. Doch die Drohung reichte. Seine Mutter griff ein, schlichtete und das operative Geschäft ging komplett auf den Junior über. Wäre es anders gekommen, hätte die jahrhundertelange Familientradition an dieser Stelle auch zu Ende sein können. Seitdem hat sich im Unternehmen viel gewandelt. Niederstein hat der Firma mit dem neuen Namen The Coating Company, einer Mischung aus den englischen Wörtern Coating, Beschichtung und Zink, ein modernes Image verpasst. Das neue Firmenlogo, eine Raute aus mehreren bunten Dreiecken, trägt Niederstein stolz als Revernadel. 2020 sei für sein Unternehmen ein gutes Jahr gewesen, sagt er. Durch die Corona-Krise seien zwar Aufträge aus der Automobilindustrie weggebrochen, doch im deutlich wichtigeren Bausektor laufen die Geschäfte. Inklusive der Beteiligungen erwirtschaftet das Unternehmen inzwischen wieder rund 300 Millionen Euro pro Jahr mit etwa 2200 Mitarbeitern. Niederstein hält 51% der Anteile. Sein nächstes Ziel ist es, die Firma digitaler und damit effizienter zu machen. Bisher hat das Unternehmen viele Leerfahrten und überlange Ladezeiten, weil Kunden die Maße von Bauteilen ungenau angeben. Schickt Niederstein dann einen LKW los, um die Bauteile abzuholen, passen sie oft nicht auf den Transporter. The Coating Company hat daher gemeinsam mit einem Bonner Startup eine App entwickelt, mit der Kunden die Bauteile abfotografieren und die Maße digital übermitteln können. Auch die gesamte Auftragsverwaltung soll künftig über die App abgewickelt werden. Für eine analoge Branche wie die unsere ist das ein großer Fortschritt, sagt Niederstein. Seine Mitarbeiter arbeiten derzeit an den letzten technischen Details der App. Sein Ziel ist es außerdem, die Firma weiter auszubauen, zum Beispiel in Südamerika und Nordafrika. Der fünffache Familienvater hofft, dass später eines oder mehrere seiner Kinder die Geschäfte übernehmen. Aber das ist natürlich nur sinnvoll, wenn diese auch wollen, sagt er. Sein ältester Sohn ist heute 15 Jahre alt. Manchmal nimmt Niederstein seine Kinder in eines der Werke mit. Ansonsten gäbe es aber auch andere Möglichkeiten, das Unternehmen in Familienhand fortzuführen, betont Niederstein. Eine externe Geschäftsführung mit Familienbeirat etwa oder eine Stiftungslösung. Nur eines will ich nicht: verkaufen.
Üben Sie niemals Druck aus. Wie bleibt ein Unternehmen über Generationen erfolgreich? Paul Niederstein teilt Lehren aus seiner Firmengeschichte. Erstens, gönnen Sie Ihrem Unternehmen Verschnaufpausen. Junge Firmen sehen jahrelanges schnelles Wachstum oft als Hauptziel. Paul Niederstein, Geschäftsführer von The Coating Company, Code Inc. Paul Niederstein, Geschäftsführer von The Coating Company, plant dagegen nach jeder Wachstumsphase eine Verschnaufpause für seine Firma ein. Zum Beispiel stockt er nach großen Investitionen zunächst das Eigenkapital wieder auf und senkt den Verschuldungsgrad. So bleibt sein Unternehmen handlungsfähig und unabhängig. Diese Phasen der Konsolidierung sind auch wichtig, um Führungskräfte und Mitarbeiter mitzunehmen, sagt Niederstein. Zweitens, behalten Sie die Interessen der Firma im Blick. Das klingt wie eine Selbstverständlichkeit, ist es aber nicht. Denn familiäre Bindungen machen einen neutralen Blick manchmal schwierig. Angenommen, ein Unternehmer hat zwei Kinder, die die Firma gemeinsam übernehmen wollen. Mit der Zeit stellt sich heraus, dass einer der Nachfolger keine gute Führungskraft ist. Dann gilt es, in gemeinsamen Gesprächen und vielleicht auch mit einem externen Mentor herauszufinden, welcher Platz in der Firma besser zu ihm oder ihr passt. Das oberste Ziel sollte darin bestehen, die Geschäftsführung der Firma immer nur mit den Besten zu besetzen, sagt Niederstein. Drittens, setzen Sie potenzielle Nachfolger nicht unter Druck. Unternehmerinnen und Unternehmer sollten nicht automatisch erwarten, dass ihre Kinder die Firma weiterführen. Dadurch üben sie nur Druck auf die potenziellen Nachfolger aus und sei es unbewusst. Wer will, dass sich die eigenen Kinder für die Firma begeistern, sollte frühzeitig deren Vorzüge aufzeigen, ist Niederstein überzeugt. Zum Beispiel, indem man in homöopathischen Dosen das Produkt lobt oder die nachhaltige Arbeit der Firma betont. Im Idealfall sollten die Kinder den Einstieg in die Firma als Chance wahrnehmen, die sie nutzen können, aber nicht müssen. Viertens, holen Sie Experten von außen ins Unternehmen. Ein frischer Blick von außen ist wichtig. Daher sollten immer auch Nicht-Familienmitglieder an der Geschäftsführung beteiligt sein oder zumindest im Beirat sitzen, rät Paul Niederstein. Externe Partner hätten oft eine klarere Sichtweise auf schwierige Entscheidungen, zum Beispiel bei Stilllegungen. Und sie bringen neue Ideen in die Firma. Umgekehrt sei es auch wichtig, dass sich Firmenerben zunächst bei anderen Unternehmen ausprobieren, und zwar ganz ohne familiäre Hilfe. So lernt man, seine Kompetenzen und seinen eigenen Wert besser einzuschätzen, findet Paul Niederstein. Fünftens, sorgen Sie rechtzeitig vor. Familienunternehmer sollten frühzeitig in einem Testament festlegen, was passiert, falls sie verunglücken. Ab wann bekommen die Kinder Mitsprache im Unternehmen? Wer regelt die Geschäfte in der Zwischenzeit? Gerade bei Familien mit großem Gesellschafterkreis sollte außerdem durch entsprechende Satzungen sichergestellt werden, dass private Streitigkeiten, wie eine Scheidung, niemals die Existenz der Firma gefährden können. Auch daran sind schon viele Unternehmen zerbrochen. Mein größter Fehler. Jürgen Davo, 61, Gründer und Geschäftsführer des Hausanbieters Town & Country, hörte nicht auf seinen Körper. Für ihn gab es nur noch Arbeit, 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 bis es nicht mehr weiterging. Aufgezeichnet und gelesen von Andreas Kurz, Impulse April 2021.
Town & Country wächst seit 24 Jahren stetig. Wir hatten nie große Probleme. Ich persönlich aber schon. Irgendwann gab es für mich nur noch Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich war total fixiert auf den Beruf. Der Kalender war immer voll. Auch im Urlaub. Ich ließ Mitarbeiter nicht mehr aussprechen, quatschte dazwischen, hörte nicht mehr zu. Ich benahm mich, als seien alle anderen außer mir blöd. Währenddessen türmten sich auf meinem Schreibtisch die Aufgaben. Doch während ich früher beherzt die Rückruflisten abgearbeitet hatte, fand ich nun keine Kraft mehr, auch nur ein Telefonat zu führen. Nachts konnte ich nicht mehr schlafen. 2014 merkte ich, dass mit mir etwas nicht stimmte. Ich ging zum Arzt. Der erste empfahl mir 3 Wochen Wellness. Eine zweite Ärztin meinte, über den Punkt Wellness bist du schon lange hinaus. Sie schickte mich in eine Burnout-Klinik. Aus dem geplanten 3-wöchigen Aufenthalt wurden 6 Wochen. Danach arbeitete ich 4 Monate Teilzeit. In der Klinik musste ich mit ganz viel Kraft und Tränen lernen, dass ich mein Burnout lange vorher angebahnt hatte. Ich hatte mich über Jahre nicht mehr entspannt. Hauptleidtragende waren meine Frau und mein Kind. Gewiss, ich habe auch 500.000 Euro verloren, weil ich gegen die Meinung meiner Führungskräfte 8-eckige Häuser für seniorengerechtes Wohnen bauen ließ, die sich dann nicht verkauften, weil sie zu teuer waren. Schlimmer war aber, dass meine Frau und mein Kind über Jahre eine viel zu große Last trugen, weil Papa in einem Tunnel war. Viele Führungskräfte sind einem Burnout näher, als sie denken. Ihnen rate ich, kommt runter, entspannt euch, verliert nicht den Kontakt zu euch und der Natur. Sonst geht es euch am Ende so wie mir.